Help I Need Somebody, Kapitel 3. Born to be Wild. Der Sommer kam und ich fuhr mit den Outlaws nach Dänemark. Es war die Zeit, in der die Beatles mit All You Need Is Love und die Stones mit We Love You die Charts eroberten. Wir packten unser Zelt in einen roten VW-Bus, auf dem groß in weiß Outlaw stand, und fühlten uns wie die Kings. Die Faszination, fremde Länder und Menschen kennenzulernen, zog mich in ihren Bann. Von da an ging ich immer häufiger on Tour. Entsprechend meinem großen Vorbild George Harrison ließ ich mir auf dieser Fahrt einen Schnäuzer wachsen. Als ich so die Firma betrat, zitierte mich mein Meister sofort in seinen Glaskasten und schrie mich an: »Wie siehst du denn aus, du Rasputin?« Mit den Worten: »Was geht dich das an, du Rübezahl?« ließ ich ihn mal wieder stehen. So langsam wurde ich durch mein exzentrisches Auftreten und mein rebellisches Verhalten stadtbekannt. Ich war mächtig stolz auf mein Äußeres und meinen schlechten Ruf bei den Spießern, denn immerhin ließ ich mir als einer der Ersten die Haare lang wachsen. In mir wuchs die Überzeugung, dass man eigentlich machen konnte, was man wollte, denn offensichtlich schien alles irgendwie zu gehen. Zu Hause wurde es zunehmend schwieriger. Mit meinem Vater stritt ich sehr oft. Er hatte mittlerweile den Traum von einem fahnenschwenkenden Sohn, der es durch Marschieren und Tanzen in einer schlesischen Trachtengruppe zum Ruhm brachte, endgültig begraben. Zu meinen Verwandten wollte ich auch nicht mehr. Manchmal besuchte ich sie noch, doch nur, um sie durch mein Äußeres zu schocken. In dieser Zeit fuhr ich das erste Mal mit einem Freund nach Amsterdam. Als wir aus dem Zug stiegen, war der Bahnhof voll mit Langhaarigen, den sogenannten Profos der holländischen Politrocker-Szene der 60er Jahre. Diese Leute hörten die gleiche Musik wie wir, sie hatten den gleichen Touch wie wir. Mit wenig Geld in der Tasche, unsere Schlafsäcke unter dem Arm geklemmt, nahmen uns die Amsterdamer Gammler auf wie liebe Verwandte. Sie hielten einen leerstehenden Häuserblock besetzt und luden uns ein, bei ihnen zu wohnen. Morgens kamen die Jungs vorbei und bereiteten uns ein tolles Frühstück, indem sie Brötchen und Milch vor den Bäckereien und Häusern klauten und uns und sich selber damit versorgten. Das empfand ich als Leben in wirklicher Freiheit. Dieser Lebensstil schien mir durch und durch konsequent. Doch leider fanden wir uns in allerletzter Konsequenz in einem Amsterdamer Gefängnis wieder. Dorthin wurden wir wegen Landstreicherei wie Schwerverbrecher mit Maschinenpistolen abgeführt. Wir konnten kein Geld und keinen festen Wohnsitz nachweisen, und so erteilten sie uns einen Landesverweis. Gammler, die nichts anderes taten, als den ganzen Tag am Damm rumzuhängen, hatten sie schon zu Hunderten. Ich sehnte das Ende der Lehre herbei. Doch je näher es kam, umso höher wurde der Prüfungsberg. Wie sollte ich ihn nur überwinden? Er stand vor mir wie ein bedrohliches, schwarzes Monster. Natürlich führte ich keine Berichtshefte. Da ich sie aber zur Prüfung vorlegen musste, besorgte ich mir die Hefte von anderen und schrieb daraus ab. Nach bestandener theoretischer Prüfung kam die praktische an die Reihe. Es war ein heißer Tag im Juli. Wir kamen morgens in die Lehrwerkstatt. Jeder von uns bekam seine Zeichnung ausgehändigt mit Vorgabe der Zeit, wann das Werkstück fertig sein sollte. Als ich meine Zeichnung nehmen wollte, ließ der Prüfer sie provozierend vor mir auf die Erde fallen. Ich wusste, er mochte mich nicht, meine langen Haare wegen. »Du kriegst mich nicht klein«, nahm ich mir vor und hob die Zeichnung auf. Einige Stunden hielt der Frieden. Doch dann fing er erneut an, mich zu schikanieren. Ich sollte mir beim Feilen und Bohren eine Mütze oder ein Kopftuch aufsetzen. Beim Bohren, das konnte ich verstehen, aber beim Feilen, das war reine Provokation. In meiner gesamten Lehrzeit musste ich das nicht einmal tun. Stinksauer schmiss ich das Werkstück vor ihn hin und schrie: »Ich hab die Schnauze bis oben hin voll. Mir reicht es. Und zwar endgültig.« Entsetzt über mein Ausrasten versuchten mich die anderen zurückzuhalten. »Du bist verrückt. Du kannst doch jetzt nicht alles hinschmeißen.« Aber ich konnte. Mein Chef unternahm einen letzten Versuch, die Sache gerade zu biegen. Er forderte mich auf, mit meinem Vater zu ihm zu kommen. Da saß er hinter seinem dicken Schreibtisch und gab sich sichtlich Mühe, mich zu motivieren. Er wolle mir eine letzte Chance geben, indem er bereit sei, die Lehre um ein halbes Jahr zu verlängern. Aber ich sagte, nee, ich hab keinen Bock mehr. »Wozu haben Sie denn überhaupt Lust, junger Mann?« fragte er schon leicht gereizt. »Das interessiert Sie sowieso nicht«, entgegnete ich. Plötzlich sprang er von seinem Chefsessel auf und brüllte mich an. »Ich weiß, wozu du Lust hast. Du willst gammeln, gammeln, gammeln!« Das ließ mich kalt und beeindruckte mich kein bisschen. Frech erwiderte ich ihm, »Jawohl, ich will gammeln. Und Ihr Laden hier wird sowieso bald pleite gehen.«